Unternehmen wie Yahoo oder AOL oder andere, die haben es einfach nicht geschafft. Ja, die waren wahnsinnig hoch bewertet. Teilweise ist das Unternehmen auch komplett rausgefallen. Also ich würde ja nie mein Kapital aufs Spiel setzen, weil ich es nicht weiß, weil ich nicht schlauer sein kann als der Markt. Und wenn Sie halt nur eine Aktie von 10 verlieren, dann haben Sie 10% des Eigenkapitals verloren. Und das müssen Sie mit den anderen erstmal aufholen. Und das schaffen Sie nicht.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzexperten im Interview. Heute habe ich einen Gast bei mir, der schon mal bei uns zu Besuch war. Viele von euch haben auch seine unaufgeregte und rationale Sicht auf den Aktienmarkt sehr geschätzt. Er hält wenig von Spekulationen oder dem Blick in die sogenannte Glaskugel. Für ihn zählt die rationale wissenschaftliche Anlage. Und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hallo Herr Christian Fuchs, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank, Herr Ropero, dass Sie mich nochmal eingeladen haben. Ich bin gespannt, ob ich noch was Neues heute erzählen kann, aber schauen wir mal. Wir sind ja doch sehr konsistent in unserer Anlagephilosophie. Das heißt, da ändert sich jetzt nicht alle paar Monate was.
Ja, Herr Fuchs, Sie sagen ja eigentlich immer sehr deutlich, dass Prognosen für die Zukunft nichts bringen. Und wer auf Einzelaktien setzt, geht eigentlich ein Risiko ein, dass man sich sparen kann. Für Leute, die jetzt den ganzen Tag natürlich auf Charts schauen, klingt das fast schon langweilig. Aber Sie sagen, genau hier in dieser Ruhe liegt der Erfolg. Und da würde mich mal interessieren, ist das wissenschaftlich eigentlich auch belegt?
Ja, klar. Also wer sich mit Finanzmarktwissenschaft ein bisschen auseinandersetzt und wer sich auch anschaut, wie die gesamte Welt an sich konstruiert ist, der weiß im Endeffekt, dass es darauf ankommt, dass man im Produktivkapital investiert ist, weil eine andere Möglichkeit, sein Vermögen zu erhöhen oder zu erhalten nach Inflation auf lange Sicht existiert eigentlich nicht, außer ich gehe eben auf Preisschwankungen, die nicht prognostizierbar sind. Und da kann ich Glück oder Pech haben, aber wir wollen ja nicht mit Glück oder Pech irgendwelche Vermögen steuern, sondern wir wollen ja rational und sinnvoll Vermögen sauber steuern. Und da lohnt sich schon mal ein Blick auf die lange Sicht. Also wir verweisen da gern auf Studien zum Beispiel von Dimson, Marsh und Staunton, die ja über Jahrzehnte und eigentlich jetzt mittlerweile sogar 125, 130 Jahre mal Kapitalmärkte beobachten, anschauen und auswerten, wie sich einzelne Anlageklassen dann entwickelt haben in dem Zeitraum. Und im Endeffekt kommt man zu dem Ergebnis, dass eben die einzige Anlage eben die langfristig dann Vermögensmehrung dann generieren kann. Das ist die wertschöpfende Anlage letztlich im Produktivvermögen. Und das Einfachste ist dann wieder halt das Umsetzen sozusagen im Aktienmarkt. Und ich glaube, das muss man sich bewusst sein, wenn man Vermögen mehren will, dann muss man entweder selber produktiv sein oder man muss andere für sich produktiv sein lassen. Und die einfachste Art, andere für sich produktiv sein zu lassen, ist eben die Investition im globalen Aktienmarkt.
Mhm. Jetzt ist ja für ganz viele Zuschauer da draußen, aber auch eben Anleger, dieses Standardrezept, kauft ihr den Welt-ETF wie den MSCI ACWI zum Beispiel und lasst ihn 30 Jahre lang laufen, bespart ihn am besten noch und am Ende wird dann alles gut. Jetzt ist es ja doch so auch, dass bei diesen ACWI man ein extremes Klumpenrisiko hat mit fast 60% USA-Gewichtung. Ist das also nicht auch ein Problem, dass wenn man nur einfach einen Welt-ETF bespart?
Also ich gratuliere allen denen, die das machen, weil unsere Erfahrung ist das, dass die meisten noch nicht so rational handeln und tatsächlich mit einem ETF die ganze Welt abdecken. Das heißt, ich sag mal, da hat man schon zu 85-90% alles richtig gemacht. Ich würde aber gerne noch einen Schritt weiter zurückgehen, weil ich glaube, dass viel in dem Thema mit den Interviews, die auch geführt werden auf Kanälen, da steht immer das Portfolio so im Mittelpunkt. Ja, das heißt, wie baue ich das richtige Portfolio? Wie baue ich ein besseres Portfolio? Wie baue ich ein resilientes Portfolio? Was muss ich jetzt tun? Wie muss ich hin und her schichten? Und ich glaube, das alles kann man erstmal ein bisschen auf die Seite schieben, wenn man einen Schritt zurückgeht und sich überlegt, wie baue ich überhaupt Vermögen richtig? Mhm. Und das ist was sich jeder erstmal, diese Frage, die sich jeder erstmal stellen muss. Das heißt, habe ich überhaupt den richtigen Anteil an Liquidität in meinem Vermögen, den ich brauche letztlich, um auch auf Veränderungen am Kapitalmarkt oder in meinem eigenen Leben dann auch reagieren zu können? Möchte ich mir eine Immobilie kaufen oder leisten? Das ist eine Lebensentscheidung, eine Lifestyle-Entscheidung. Möchte ich vielleicht ein bisschen Gold oder Silber oder derartige Dinge haben, die ich dann physisch vielleicht am besten im anonymen Zugriff habe? Und all diese Dinge müssen vorgeschaltet sein. Wenn es dann darum geht, wie viel Kapital kann ich denn investieren in tatsächlich produktiven Vermögen, dann habe ich, wie schon gesagt, circa 85-90% schon richtig gemacht, wenn ich das einfach mit einem Welt-ETF abdecke. Dann kann ich aber noch feingranularer reingehen und mir überlegen, ob es doch sinnvoller vielleicht wäre, noch ein bisschen breiter zu diversifizieren oder auch ein bisschen mehr in die Markttiefe zu gehen, also nicht nur die größten Unternehmen, sondern vielleicht auch kleinere Unternehmen und ein bisschen sozusagen von den Marktindizes abzuweichen, damit ich eigentlich eine größere Resilienz erreiche in dem Portfolio. Und langfristig vielleicht sogar auch eine höhere Renditeerwartung, aber ich würde erst das Augenmerk auf die höhere Resilienz legen.
Ja, Sie haben uns ja noch Ihr Musterdepot mitgebracht, da schauen wir später noch drauf, wahrscheinlich auch sehr interessant für viele Zuschauer. Jetzt sagen aber ja viele Kritiker, dass dieses passive Investieren die Märkte ein Stück weit kaputt macht, da wir gar nicht mehr wirklich prüfen, was eine Firma wirklich wert ist, sondern es wird einfach so drauf losgekauft mit diesen Indizes. Würden Sie sagen, dass sich hier vielleicht auch so eine ETF-Blase bilden kann, ob wir hier Risiken haben?
Das halte ich für totalen Schwachsinn, ganz ehrlich, weil der gesamte deutsche Familienunternehmen und Mittelstand sind in keinen Indizes und werden nicht täglich bepreist und funktionieren ja trotzdem. Also es geht ja nicht darum, dass ich irgendwelche Indizes haben oder brauche, die dafür sorgen, dass ich irgendwie Produktivkapital anlegen kann. Es vereinfacht mir die Möglichkeit zu investieren. Aber wenn ich hier in, sagen wir mal, Familienunternehmen habe und ich könnte ohne über den Aktienmarkt breit gestreut in deutsche Familienunternehmen oder in deutschen Mittelstand investieren, wäre ich auch am Produktivkapital. Ich habe natürlich nicht die Liquidität, aber die Liquidität selber, die könnte meines Erachtens am Kapitalmarkt auch nur über ETFs oder nur über passives Investment zur Verfügung gestellt werden. Dann investiert halt der andere geht raus. Aber ich brauche im Endeffekt diese ganzen aktiven Entscheidungen und diese ganze, ich sag mal, Finanzmarktpornografie ja nicht, dass irgendwelche Leute denken, sie sind schlauer oder nicht so schlau wie der Markt. Und also das ist einfach unsinnig. Ja.
Ja, jetzt hat André Costolani mal gesagt, wer viel Geld hat, kann spekulieren, wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren und wer gar kein Geld hat, muss spekulieren. Wenn wir das jetzt auch mal heute übertragen, ist der Ansatz mit der Breitensteuerung, den Sie ja verfolgen, nicht ein Modell für Leute, die jetzt schon ein gewisses Vermögen haben?
Nein. Ich glaube, man muss grundsätzlich überlegen, wie die Welt funktioniert und was produktives Kapital und produktive Investition bedeutet. Lassen Sie mich mal an dem Bild arbeiten. Wie ist die Welt aufgebaut? Ja, ich hab einen christlichen Hintergrund. Man muss kein Christ sein, aber wenn man die Welt anschaut, dann sieht man, dass das Ding funktioniert nach Saat und Ernte. Das heißt, ich sähe aus und ich ernte später. Und jetzt gibt es vier ganz einfache Prinzipien. Das hört sich erstmal total naiv an, aber die kann man sich wirklich ausdrucken und an den Kühlschrank kleben. Ja? Prinzip Nummer eins heißt, wenn ich nicht sähe, werde ich nichts ernten. Logisch. Ja? Prinzip Nummer zwei ist, die Ernte wird größer sein als die Saat, weil sonst lohnt sich's auch nicht. Und das Prinzip ist ja, dass im Endeffekt auf die Saat die Ernte folgt, die größer ist als die Saat. Das dritte Prinzip ist, wenn ich mehr brauche, als ich habe, dann muss ich säen. Weil am Schluss muss ich auf die Ernte warten. Und das vierte Prinzip ist, dass es sein kann, dass ich länger auf die Ernte warten muss, als ich es vielleicht gedacht habe, aber sie wird irgendwann kommen, weil dieses Prinzip eben funktioniert. Und wenn ich mir anschaue, wie die Welt eben funktioniert, und das kann ich wirklich eins zu eins auf den Kapitalmarkt übertragen, dann sage ich, wenn ich in Produktivkapital investiere, das ist meine Saat, dann wird irgendwann die Ernte kommen. Wenn ich es nicht tue, dann werde ich nicht an dieser Ernte profitieren. Es kann sein, dass es länger dauert, bis diese Ernte kommt, aber sie wird kommen. Jetzt würde ich einen krassen Unterschied machen zwischen eben spekulieren und investieren. Und ich sage, die Prinzipien der Investition, die sind eigentlich für jeden gleich. Eigentlich derjenige, der gar kein Geld hat, der hat auch kein Geld zum Spekulieren. Der muss dafür sorgen, dass er seinen Lebensunterhalt letztlich dann verdient und dass er damit gut umgeht. Vermögen werden aber immer über Ausgaben gebaut. Das heißt, egal, ob ich viel oder wenig habe. Ich saß auch schon am Tisch mit Unternehmern, die haben sich damit, ja, gerühmt, sage ich mal, dass sie im Jahr 800.000 Euro ausgeben und verbrauchen. Das heißt, ich kann jedes Geld, was ich jedes Jahr einnehme, kann ich im Endeffekt verbrauchen. Ich kann aber auch, wenn ich wenig verdiene, in aller Regel, wenn ich meine Grundbedürfnisse gedeckt habe, versuchen, über meine Ausgaben zu steuern, dass ich trotzdem 50 oder 100 oder vielleicht nur 30 Euro im Monat auf die Seite lege und das dann mit der langfristigen Produktivkapital. Kleine Geschichte noch, mein Bruder, der hatte mal vor vielen Jahren Kontakt zu Leuten, die haben gesagt, ja, und sie rufen dann immer solche tollen Rufnummern an, um an irgendwelchen Gewinnspielen teilzunehmen, weil sie haben ja kein Geld und sie müssen ja sowas dann letztlich machen, um vielleicht zu Geld zu kommen. Seine Antwort als Ingenieur darauf war, naja, wenn ihr nicht diese Rufnummern anrufen würdet, dann hättet ihr vielleicht genug Geld, um ein bisschen was zu sparen. Also es geht schon darum, dass man sich selber ein bisschen, ja, diszipliniert und im Klaren darüber ist, dass, sagen wir mal, jede Red Bull-Dose, die ich mir letztlich an der Tankstelle kaufe, die kostet mich im Endeffekt das Achtfache, wenn ich mal 30 Jahre in die Zukunft denke. Und dann ist die Frage, muss ich die kaufen? Dann ist die Frage, kaufe ich die an der Tankstelle oder kaufe ich sie irgendwo im Angebot? Genau, also das heißt, die Prinzipien sind überall gleich. Das Prinzip von Saat und Ernte gilt. Und wenn ich das für mich nutzen will, dann heißt es, dass ich irgendwann anfangen muss. Und das heißt aber auch nicht nur, dass es um mein Geld geht, sondern das heißt dann darum auch, dass ich vielleicht mit meinen Talenten anfangen muss, irgendwo zu säen. Und dann werde ich auch da was ernten. Weil natürlich den höchsten Hebel, den ich habe, das ist, dass ich meine eigene Arbeitskraft und meinen eigenen Intellekt und meine kognitiven Fähigkeiten dafür einsetze, produktiv zu sein. Das ist was, was dann wahrscheinlich auch die Zukunft ein bisschen schwieriger wird, weil wir bewegen uns ja auch in ein anderes Zeitalter vielleicht hinein mit dem ganzen Thema KI. Aber man muss sich diese grundlegenden Gedanken machen, um zu überlegen, wie schaffe ich es, ein Vermögen aufzubauen, auf dessen Basis ich auch in Zukunft ein komfortables Leben habe.
Sehr spannend. Jetzt sind Sie ja wirklich kein Fan von Einzelaktien oder sagen, das ist einfach ein unnötiges Risiko, das man eingeht. Jetzt, da viele Zuschauer doch auch in Einzelaktien investiert sind, warum würden Sie sagen, dass es immer besser ist, eigentlich breit gestreut über die ganze Welt über ETFs zu investieren, anstatt in Einzelaktien zu investieren?
Okay. Darf ich eine Gegenfrage stellen?
Ja, gerne.
Okay, also angenommen, also wir wissen über die Vergangenheit, dass wenn wir vor wirtschaftlichen Umbrüchen standen, auch technologischen Umbrüchen, das in aller Regel die Unternehmen, die letztlich federführend für diesen Umbruch waren, sei es zum Beispiel Internettechnologie im Jahr 2001 oder sowas, dass die Unternehmen zwar die Innovation bringen, aber langfristig vielleicht gar nicht die großen Profiteure davon sind, sondern dass die Innovation dann eigentlich die gesamte Wirtschaft langfristig fördert. So, vor diesem Hintergrund gehen wir mal ein theoretisches Szenario ein. Sie haben ein Portfolio und in diesem Portfolio haben Sie einen MSCI World Index, All Country World IMI Index als ETF und Sie haben, sagen wir mal, die 10 größten Technologieunternehmen der USA drin. Jetzt kommt in einer Woche der große Crash und in allen Zeitungen steht, wir haben uns in KI vertan, es wird nicht funktionieren. Die großen Unternehmen haben es nicht geschafft, das zu monetarisieren, was sie an Technologie aufgestellt haben. Jetzt haben sie auf der anderen Seite Geld und jetzt stelle ich Ihnen die Frage, wo würden Sie dieses Geld investieren, wenn jetzt Ihr Gesamtportfolio um 40% gesunken ist? Machen Sie es in MSCI All Country World oder gehen Sie auf eins der 10 Wertpapiere, bei denen Sie aber nicht wissen, welches der Wertpapiere oder besser gesagt, welches der Unternehmen diese Markttransformation überstehen wird?
Ja, das kommt von meiner, hängt an meiner Risikoaversion ab, oder? Also wenn ich natürlich das Ziel habe, den Markt zu schlagen, dann werde ich ja wohl versuchen, die einzelnen Aktien herauszufinden, wo ich meine, okay, die werden den Markt outperformen. Und wenn ich sage, okay, ich will eigentlich das Risiko nicht eingehen, dann mache ich es lieber den breiten Markt.
Ich glaube, wir müssen uns nochmal beim Kaminfeuer vielleicht Wein zusammensetzen. Aber faktisch, worauf ich hinaus will, ist, wenn Sie nicht wissen, welches der Unternehmen es schaffen wird, und Sie wussten es 2001 auch nicht, also Unternehmen wie Yahoo oder AOL oder andere, die haben es einfach nicht geschafft. Ja, die waren wahnsinnig hoch bewertet. Teilweise ist das Unternehmen auch komplett rausgefallen. Also ich würde ja nie mein Kapital aufs Spiel setzen, weil ich es nicht weiß, weil ich nicht schlauer sein kann als der Markt. Was ich aber machen kann, ist, dass ich immer sage, der Markt ist 40% gefallen und ich gehe letztlich auf einen breiten Index und dann kann ich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass sich da auch Preise an Werte wieder anpassen werden, weil in einem breiten Index, in einem breiten Portfolio bedeuten gesunkene Preise langfristig gestiegene Renditeerwartungen. Bei Einzelaktien bedeuten gesunkene Preise, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit steigt. Und wenn Sie halt nur eine Aktie von 10 verlieren, dann haben Sie 10% des Eigenkapitals verloren. Und das müssen Sie mit den anderen erstmal aufholen. Und das schaffen Sie nicht. Also, wenn Sie sich Portfolios anschauen und wenn Sie sich mit dem Thema aktives Management auseinandersetzen, dann wissen Sie, dass aktive Manager in aller Regel nicht funktionieren. Das heißt, die Summe aller aktiven Manager gegenüber einer Benchmark kann nur so gut sein, wie die Benchmark abzüglich der aktiven Managementkosten, weil einer immer zulasten des anderen gewinnt oder verliert. Wenn ich jetzt in meinem Portfolio schaue und ich sage, ich habe da Einzelaktien drin und ich komme in irgendwelche Krisenszenarien rein, kleiner Einschub, solange die Märkte alle toll laufen und alles läuft super, ist das alles toll und ich performe die Märkte aus. Einschub zu Ende, wenn ich dann aber in diese Krisenphase komme und mir dann die Fragen stelle, ja, wie geht's jetzt weiter und welches Unternehmen schafft es, welche Unternehmen schafft es nicht, wie will ich das Ding sauber rebalancieren, es funktioniert nicht. Wenn ich auf die Historie mir anschaue, warum resilientere, breiter gestreute Portfolios in aller Regel auf lange Sicht vielleicht sogar eine geringere Volatilität haben und vielleicht höhere Renditen anstreben, dann kann man das eigentlich auch zurückführen auf die Phasen, bei denen der Kapitalmarkt recht wild war. Und in diesen Phasen haben sie dann mehr Kapital erhalten und hatten eine höhere Kapitalbasis, um in den darauffolgenden Jahren dann letztlich mit vielleicht ein paar bisschen geringeren Renditen als so ein klumpenrisikobildender Marktindex trotzdem noch einen höheren Kapitalstock zu erreichen als ein anderes Portfolio, was dann letztlich auf Einzelaktien geht oder auf wahnsinnige Klumpenrisiken. Und ich will für mich und ich will für unsere Mandanten resiliente Portfolios, mit denen es einigermaßen planbar ist, weil planbar ist die Börse an sowieso nicht, aber mit dem es einigermaßen planbar ist, dass ich Durchschnittsrenditen habe mit einer geringeren Volatilität und vielleicht sogar langfristig höheren Renditeerwartungen. So war es zumindest in den letzten 25 Jahren.
Was ist Ihre Meinung zu dieser Core-Satellite-Strategie? Also man hat wirklich in der Mitte sozusagen einen Welt-ETF und drumherum diese Satelliten, die kann man ja bestücken mit zum Beispiel Themen-ETFs. Ist das eine Strategie, wo Sie sagen würden, die ist gut?
Also ich sag mal, Core ist immer gut, weil Core ist einfach die Investition in die Produktivität und die wird auch funktionieren. Manchmal vielleicht brauche ich mehr Geduld und ein Portfolio wie ein sauber investiertes Core-Portfolio wird sich in aller Regel natürlich unter sehr hoher Volatilität und es gibt auch sehr schlechte Jahrzehnte, aber wird sich in aller Regel alle 10 Jahre verdoppeln. Das ist einfach der Zinseszinseffekt bei einer 7% Nominalrendite. Ob ich jetzt diese Satelliten brauche, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe als Hobby Kampfsport, ja, das kostet mich Geld, wenn jemand, und das macht mir Spaß, wenn jemand sagt, er möchte Satelliten fahren und das macht ihm Spaß, dann kann ich ihm sagen, es wird langfristig wahrscheinlich auch Geld kosten. Ja. Wenn man das möchte, dann kann man es machen als Hobby, aber man sollte das nicht als Zentrum seiner Finanzen ansehen, sondern wirklich, sagen wir mal, zu 90-95% Core. Und darüber hinaus kann man ja ein bisschen Spaß haben und Geld ausgeben für den Spaß, den man dann hat.
Also auch generell wirklich kein Fan von Themen-ETFs. Wenn man jetzt gewisse Bereiche auch da irgendwie meint, man wüsste mehr als die anderen und will das mehr Gewicht in sein Portfolio, dann irgendwie ein Robotik-ETF oder Wasserstoff-ETF halten Sie dann für nicht so clever.
Sie haben es im Endeffekt schon selbst beantwortet in Ihrer Frage. Sie haben gesagt, wenn man meint, man müsste mehr als die anderen, dann wäre meine Gegenfrage gewesen, wann kommen Sie denn auf die Idee, in einen Branchen-ETF zu investieren? Wenn Sie es lesen oder wenn Sie dann irgendwie draufgestoßen werden, wenn Sie meinen, Sie wüssten mehr, dann gebe ich Ihnen als Antwort, also ist es denn wirklich belegbar, dass Sie mehr wissen? Nee, der Markt ist halt wahnsinnig informationseffizient. Und wenn eine neue Information kommt, sei es, dass Trump irgendwelche Zollpläne hochhält oder dass Musk irgendwie sagt, keine Ahnung, Tesla sind jetzt mit Bitcoins bezahlbar oder dann wieder nicht. Also wenn irgendeine Information kommt, wird die sofort eingepreist. Also ich kann letztlich gar nicht da irgendwo was rausziehen, außer ich bin derjenige, der vielleicht so eine Information in den Markt streut. Jetzt möchte ich natürlich Donald Trump nichts Schlechtes unterstellen, aber wenn Donald Trump natürlich Informationen streut und dann am Schluss mit eigenen Kryptowährungen irgendwie daran profitiert, dann ist es durchaus fraglich, ob da nicht Insidergeschäfte im Hintergrund gedreht werden. Aber das können Sie nicht, das kann ich nicht. Und das ist langfristig auch, glaube ich, nicht sinnvoll, sowas anzustreben.
Jetzt ist der Kapitalmarkt ja eine Anlage, die man machen kann. Hier muss man aber jetzt auch wahrscheinlich prognostizieren, wenn man es langfristig macht, dass über die nächsten 20, 25 Jahre der Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, noch weiterhin funktioniert, oder? Und die Weltwirtschaft immer weiter steigt und immer mehr Umsätze und Gewinne erzielt werden. Oder haben Sie da auch ab und zu ein bisschen Sorgen, dass das vielleicht nachlässt?
Also da gehe ich nochmal wieder auf die Grundprinzipien der Welt zurück. Also wenn das Prinzip von Saat und Ernte nicht mehr funktioniert, dann haben wir morgen alle nichts mehr zu essen. Und wenn ich mir überlege, wenn die Produktivität und wenn die Weltwirtschaft so nicht mehr funktioniert, dann bitte überlegen Sie mal, was das bedeutet für alle Anlageklassen. Und das Problem ist, ich kann ja nicht investiert sein. Das heißt, irgendwo habe ich ja mein Geld oder ich habe es halt eben nicht und lebe nur von der Hand in den Mund. Aber wenn ich Geld habe, dann muss ich ja irgendwo investiert sein. Und jetzt gehen wir mal auf das Grundprinzip zurück und schauen mal, welche 4 originäre Anlageklassen haben wir denn. Wir haben am Schluss Immobilien. Wir haben Rohstoffe, wir haben dann die unternehmerische Beteiligung, ich sag mal das produktiv investierte Kapital und wir haben noch Schuldverhältnisse. Genau so. Jetzt habe ich 3 sogenannte Real Assets, das heißt, ich habe Immobilien, Rohstoffe und die unternehmerische Beteiligung als ein Real Asset, das heißt, da habe ich einen Anspruch dran, ich habe einen Rechtsanspruch, ich habe es im Besitz oder im Eigentum und dann habe ich ein Schuldverhältnis, das heißt, es steht mir einer gegenüber, dem gebe ich Geld, wie zum Beispiel, wenn ich 1.000 Euro auf einem Bankkonto habe, dann ist es ja ein Kredit, den ich der Bank gebe und dafür bekomme ich von der Bank halt ein bisschen Zins. Wenn ich mir jetzt überlege, wo kommt da das ganze Geld her, damit diese verschiedenen Anlageklassen Aktienklassen überhaupt bepreist werden können und einen bestimmten Wert haben, dann kommt das alles ja nur aus diesem Produktivkapital. Das heißt, wenn Unternehmen nicht mehr funktionieren, dann hat der Staat auch keine Steuereinnahmen mehr, weil die Steuern, die der Staat hat als Einnahmen, sind die einzigen Einnahmen, die er hat. Und entweder sie kommen aus den Steuern von Privatpersonen oder sie kommen aus den Steuern von Unternehmen. Wenn sie nicht mehr funktionieren, können Staaten ihre Schulden nicht zurückbezahlen. Wenn der Staat seine Schulden nicht zurückbezahlen kann, dann sind meine Schuldverhältnisse, ganz vereinfacht, kurz zusammengefasst, wertlos. Wenn ich keine Unternehmen mehr habe, die Arbeitsplätze in bestimmten Regionen stellen, dann sind diese Immobilien in diesen Regionen auch wertlos, außer die sind jetzt irgendwie noch touristisch erschlossen. Aber wenn da keine Arbeitsplätze sind in Regionen, sind Immobilien wertlos, weil es gibt niemand, der sie mieten kann oder der sie kaufen kann. Und wenn ich mir überlege, was mit Rohstoffen passiert, dann ist die Frage, wer kauft Rohstoffe? Jetzt ist Gold, sagen wir mal, ein Rohstoff, der jetzt nicht unbedingt in der Industrie viel benutzt wird, aber einer, der schön ist und glänzt. Und dann kann ich sagen, kaufen Menschen, die Geld generiert haben, entweder aus ihrer Tätigkeit, aus ihrer beruflichen oder aus ihrer produktiven Tätigkeit als Unternehmer, denn die kaufen Rohstoffe, wenn es keine Unternehmen mehr gibt, wenn die kein Geld mehr haben, wer kauft dann noch Gold? Und wenn ich dann sage, wer kauft denn die anderen Rohstoffe, die man braucht, um sie zu veredeln und Produkte daraus zu erstellen, dann sind es ja auch wieder nur Unternehmen. Das heißt, wenn Unternehmen keine mehr Rohstoffe nachfragen, was haben Rohstoffe für einen Preis? Das heißt, alles, wirklich alles hängt von diesem Unternehmertum ab. Das ist das Alpha und das Omega unseres gesamten Wirtschaftssystems. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann können wir uns alle eingraben und haben andere Probleme.
Und was würden Sie sagen, kann man da eine gewisse Prognose machen? Wahrscheinlich auch eher schwierig, oder? Mit was für eine Rendite man jetzt rechnen könnte über die nächsten 10 Jahre? Glauben Sie, das wird jetzt eher wieder zurückgehen oder durch KI und Robotik und die ganzen neuen Themen, die sich da erschließen, neue Geschäftsbereiche, könnte es sogar ansteigen, also über diese durchschnittlichen 6-7% jährlich?
Genau. Also erstmal würde ich da auch wieder Schritt zurückgehen. Dann würde ich mir sagen, man kann ja nicht investieren. Das heißt, eigentlich ist es ja mal die Frage, welche Möglichkeiten der Investition habe ich und welche Renditen habe ich dann in Relation zueinander? Weil die Renditen stehen ja auch in Relation zueinander. Ja? Mhm. Also es wird ja nur jemand unternehmerisch tätig sein wollen, der daraus eine höhere Rendite erwartet als zum Beispiel durch ein Festgeld oder ein Tagesgeld. Es wird nur jemand eine Immobilie kaufen, wenn er daraus eine höhere Rendite erwartet, als letztlich eine risikolose Anlage bei der Bank. Und das heißt, dass Eigenkapitalrenditen auf lange Sicht per se eigentlich immer höher sein müssen als die Renditen der anderen Anlageklassen, weil ja das sozusagen die Quelle ist, wo alles herkommt und sich dann auf alles verteilt. Und weil das Risiko, was ich eingehe mit der unternehmerischen Tätigkeit, muss ja auch vergütet werden, sonst würde ich es nicht tun. Das heißt, wenn Sie Staaten haben, die unternehmerisches Engagement einschränken, weil sie, was weiß ich, in Kommunismus, in Sozialismus abrutschen, dann können Sie auch eigentlich zuschauen, wie diese Staaten letztlich wirtschaftlich den Bach runtergehen. Wenn Sie Staaten haben, die sich öffnen, dann funktioniert es wieder. Also das mal vorweggeschoben. Wenn ich jetzt auf die nächsten 10 bis 20 Jahre denke, dann kann ich zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit meines Erachtens sagen, dass die Renditen aus dem Produktivkapital erstmal wiederum die besten sein werden im Vergleich zu den anderen Anlageklassen in Relation. Wie hoch sie absolut sind, ich weiß es nicht. Unabhängig davon muss ich aber mein Vermögen natürlich auf Basis meiner Lebenssituation steuern. Das heißt, ich kann jetzt oder ich sollte nicht sagen, ich schiebe jetzt Anlageklassen hin und her, weil ich selber der Meinung bin, dass sich irgendwas besser oder schlechter entwickelt. Das sind Preisentwicklungen. Ich muss in meinem Vermögen schauen, wie viel Liquidität brauche ich. Vielleicht wie viel Immobilien habe ich oder will ich oder wie viel Gold und Silber habe ich oder will ich haben als Beispiel und dann gebe ich den Rest in das Produktivkapital. Jetzt komme ich aber nochmal auf die Frage, ob das jetzt mehr oder weniger wird von den Renditen. Das ist jetzt bitte unabhängig davon, wie ich mein individuelles Vermögen steuern muss. Das sind nur eigene Überlegungen, die ich habe, wenn ich mir anschaue, was wir aktuell erleben, auch für einen Umbruch in unserer Wirtschaft mit dem Thema KI. Ich hatte am Anfang ja gesagt, dass wir, wenn wir Vermögen anlegen oder wenn wir Geld erwirtschaften wollen für uns, ist eigentlich nur schaffen, wenn wir es entweder selber produktiv vermehren oder wenn wir jemand anders produktiv arbeiten lassen. Das heißt, wenn ich mein Geld investiere in Unternehmen, die produktiv für mich Mehrwert schaffen und Wertschöpfung betreiben. Wenn ich mir überlege, was jetzt mit dem ganzen Thema KI passiert, dann sehe ich schon auch hier bei uns in der eigenen kleinen Firma, dass die Produktivität extrem steigt. Das heißt, wir hatten jetzt überlegt, wir hatten seit Januar wahnsinnig viel Arbeit, dann hat sich eine Sondersituation ergeben, wo ich einen alten Bekannten, den ich sehr schätze, mit dazu nehmen konnte, zusammen mit meinem jungen Partner nochmal neu in die Firma. Wir sind jetzt sozusagen drei Gesellschafter. Und es hat sich ja die Frage gestellt, bei der ganzen Arbeit, die wir haben, stellen wir jetzt jemanden ein, der die Grundlagenarbeiten wegnimmt, der uns im Endeffekt entlastet mit irgendwelchen Basisdienstleistungen, oder nehmen wir jemanden mit dazu, der unternehmerisch denkt und der das gesamte Spektrum abbilden kann und der auch sehr erfahrener Family Officer ist, und versucht, diese ganzen Grundlagenarbeiten letztlich zu automatisieren mit den ganzen Tools, die wir heutzutage haben. Und wir hatten gesagt, okay, für uns ist der zweite Schritt eigentlich das Bessere, weil wir haben jemanden, der produktiv mit dabei ist, der mitdenkt, und das ganze andere Sache wird letztlich dann automatisiert. Und das sind wir auf einem guten Weg dazu. Wenn ich mir jetzt überlege, dass das andere Unternehmen auch machen, und die überlegen ja auch logisch, wie sie sich aufstellen wollen, dann heißt es, dass die Produktivität immer weiter steigen wird, dass die Kosten der Unternehmen steigen werden für irgendwelche administrative oder regulatorische oder Grundlagenarbeiten. Das bedeutet, dass die Margen steigen werden. Und das führt meines Erachtens dazu, dass auch ein deflationärer Druck vielleicht kommen wird auf irgendwelche Dienstleistungen oder auch letztlich Produkte, dass erstmal die Margen der Unternehmen steigen und dass wir meines Erachtens eine sehr positive Zeit vor uns haben können in dem gesamten Markt des Produktivkapitals. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und ich muss mir dann überlegen als Einzelner, wie verdiene ich dann überhaupt mein Geld? Wie kann ich denn meine produktiven Talente einsetzen? Also meine kognitiven Fähigkeiten und meine Hände. Und wenn ich dann verstehe, dass es immer schwieriger wird, je weiter ich in der Nahrungskette unten bin, ja, dass ich dann vielleicht durch diese Technik ersetzt werde, dann muss ich mir überlegen, warte mal, wie muss ich denn jetzt eigentlich mit meinem Vermögen agieren, dass ich zukünftig an diesem Produktivitätswachstum partizipieren kann? Und dann ist es noch unabdinglicher, dort investiert zu sein, glaube ich, in Zukunft. Und meines Erachtens wäre es die Aufgabe auch eines Staates, die Norweger machen das ja sehr gut mit ihrem Staatsfonds, dass man die Menschen versucht, an dieser Entwicklung partizipieren zu lassen. Ich glaube, der norwegische Staatsfonds hat pro Kopf mittlerweile 350.000 Euro, davon sind 250.000 global investiert in der Weltwirtschaft, also im Unternehmertum, der Rest ist dann eher im Anleihenbereich. Und da kann ich sagen, da haben die Menschen dann eine gute Vorsorge für die Zeit, die vielleicht in einem utopischen Szenario kommen wird, wo man sagt, unsere Arbeitskraft wird kognitiv und händisch ersetzt durch KI oder durch eben Robotik. Über sowas sollte man sich Gedanken machen. Nochmal Disclaimer, hat aber erstmal nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie in irgendwelche bestimmten Themen, ETFs oder sowas investieren müsste, sondern ich muss nur darauf achten, und das war auch schon immer so, dass der Großteil meines Vermögens, wenn es mir erlaubt ist, wenn ich das so machen kann, eben produktiv investiert ist, weil dann werde ich davon profitieren und werde dann auch weniger Probleme haben, wenn es in diese Zeit geht und wenn ich mir um meinen Arbeitsplatz vielleicht wirklich Sorgen machen muss. Das habe ich lang ausgeholt.
Nee, war gut. Nur eine Sache, die ich da, weil das ist ja eigentlich immer in der Balance. Jetzt hatten Sie das angesprochen, dass natürlich die Margen der Unternehmen steigen könnte und das natürlich immer gut für die Aktien, also für den Kurs ist. Jetzt ist es aber auch so, wenn zum Beispiel viele Retail, also Privatinvestoren, wegfallen, weil sie eben doch dann keinen Job mehr bekommen, weil sie ersetzt werden, fließt ja dann auch wieder extrem viel Liquidität raus aus dem Markt, was ja dann wieder kontraproduktiv ist für steigende Kurse, oder nicht?
Ja, klar. Das ist natürlich ein revolvierender Effekt. Aber ich glaube, man kann es mal so zusammenfassen. Denken wir mal in zwei Szenarien. Ja, sagen wir mal, wir haben ein dystopisches Szenario, was das Thema KI angeht, und wir haben ein utopisches Szenario. Bei dem dystopischen Szenario, da klingelt es an der Tür, Sie machen die Tür auf und vor Ihnen steht Arnold Schwarzenegger und sagt, Sie sind John Connor. Ja, also dann nehmen Sie die Füße in die Hand und rennen Sie weg. Bei dem utopischen Szenario, da muss ich an eine Szene denken, ich glaube, das war Star Trek First Contact oder sowas in den 90er Jahren. Wurde eine Frau aufs Raumschiff Enterprise geholt, die kam aus der Vergangenheit. Und dann hat sie Jean-Luc Picard gefragt, als sie auf die Welt runtergeschaut hat durch ein Kraftfeld, wer bezahlt das denn eigentlich alles? Und dann hat Jean-Luc Picard gesagt, ja, wissen Sie, wir als Menschheit haben uns weiterentwickelt. Es geht gar nicht mehr darum, irgendwie Geld zu haben. Wir haben eigentlich alle genug. Es geht darum, dass wir uns der Wissenschaft und der Forschung verschrieben haben. So, das ist immer das utopische Szenario. Wenn ich mir das jetzt mal in diesem dystopischen Szenario, ist es völlig wurscht, wie ich investiere, dann muss ich vom Terminator wegrennen, ja, so im utopischen Szenario, da kann ich mir eben überlegen, was bedeutet das? Und das bedeutet vielleicht erstmal, wenn kognitive Arbeit und später dann auch händische Arbeit ersetzt wird durch eben KI und Robotik, dann wird es einen enormen Druck ausüben auf Preise. Das heißt, die Preise sinken, Produktivität der Unternehmen wird erstmal steigen. Dann wird aber die Frage sein, wer kann sich das alles überhaupt noch leisten? Wenn die Preise sinken, können sich es vielleicht am Schluss sogar alle leisten, weil gar nicht mehr viel Geld benötigt wird. Wie das dann am Schluss ausgeht, ob ich dann am Schluss sage, naja, wir haben eigentlich alle genug und es geht allen gut und Geld hat überhaupt keinen Wert mehr, dann ist es ja eigentlich ein schönes utopisches Szenario. Ob es so weit kommt, glaube ich nicht. Das muss man nicht erleben. Aber der einen Sache ist es, auf der einen Seite, wenn der Terminator hinter ihnen herrennt, ist es im Endeffekt egal, wie mein Vermögen aufgebaut ist. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich dann auch egal, weil dann haben wir alle genug. Ja, diese Zwischenzeit, diese Umstellung, die wird halt schwierig. Und in dieser Zwischenzeit und dieser Umstellung, da würde ich auch sagen, ist es extrem wichtig, einfach in dem Produktivkapital investiert zu sein, damit man davon profitiert. Und das war es eben, oder das ist ja jetzt nicht neu, sondern das wissen wir seit ein paar hundert Jahren, dass das Produktivkapital nach dem Prinzip von Saat und Ernte das Einzige ist, was Vermögen mehrt und erhält. Nur ich glaube, dass es den Leuten bewusst werden muss, dass wenn ich mit der eigenen Arbeitskraft vielleicht nicht mehr produktiv sein kann, dass es dann jemand anders für mich sein muss und dann muss ich halt einfach investiert sein.
Ja, da hoffen wir mal auf das schönere Szenario. dann, man hört ja jetzt auch wirklich immer öfter was von einer sogenannten Zeitenwende und einem Rohstoff-Superzyklus. Jetzt ist ja Rohstoffe wirklich nochmal ein eigener Anlagesektor, haben Sie ja vorher aufgezählt. Also jetzt zum Beispiel Gold, Silber oder andere Industriemetalle. Sollten die deswegen heute vielleicht doch eine wichtigere Rolle im Depot spielen, wie zum Beispiel vor 10 Jahren noch oder so?
Also wir denken ja wirklich auf Ebene des originären Anlagegutes. Ja, also das heißt, wenn wir jetzt um Rohstoffe sprechen, insbesondere für Investitionen und für Privatanleger oder auch größere Vermögen, dann denken wir, sagen wir mal, insbesondere zum Beispiel in Gold und Silber. Und da würde ich das Gold und Silber auch nicht in Form eines Anlageproduktes nehmen. Das heißt, ich denke da nicht auf Portfolioebene, sondern immer auf Gesamtvermögensebene. Ich muss ja unterscheiden zwischen Preis und Wert. Ich muss mir überlegen, welchen Wert hat dieser Rohstoff, wenn ich den für mich investiere oder für meine Familie. Und der Wert, ein bisschen Gold oder Silber zu haben, der geht weit über Preise hinaus. Der geht für viele darüber hinaus, darauf hinaus, dass es eine Sicherheit ist, dass ich sage, ich habe was anonym, auf was ich zugreifen kann. Ich kann damit, keine Ahnung, über die Schweizer Grenze rennen, wenn irgendwie Ungemach droht. Es weiß keiner. Es ist eben anonym. Ich kann es vielleicht in die nächste Generation weitergeben, ohne dass es jemand weiß. Wenn dieser Wert für mich klar steht, wenn ich das für mich haben will, dann nehme ich das ins Vermögen rein, aber bitte nicht als Finanzprodukt, ins Portfolio, sondern einfach wirklich dann physisch. Ja, ich weiß, dass das natürlich auch Nachteile hat und dass ich so ein Finanzprodukt viel einfacher kaufen und verkaufen kann. Aber es muss einem bewusst sein, dass natürlich die Finanzindustrie versucht, alles zu monetarisieren. Ja, das heißt, Kryptos, Gold, Silber, das wird alles monetarisiert und da wird ein Finanzprodukt draus gemacht, dass so viele wie möglich da investieren. Das heißt lange nicht, dass dieses Investment an sich sinnvoll ist. Das heißt, also wenn das sozusagen so geadelt wird von der Finanzindustrie, das heißt nur, dass die Finanzindustrie das für sich entdeckt hat, dass man es monetarisieren kann und Geld rausziehen kann. Ich würde immer sehr originär denken, wenn ich Gold und Silber und Rohstoffe haben will, dann hat es einen bestimmten Wert für mich. Wenn es diesen Wert hat, dann kaufe ich die. Wenn es diesen Wert für mich nicht hat, dann brauche ich sie auch nicht, weil sie im Endeffekt erstmal ein totes Asset sind. Lassen Sie uns mal weiterdenken auch, Was könnte denn in fernerer Zukunft zum Beispiel auch passieren, wenn wir dieses Szenario mit Robotik oder KI weiterdenken? Wie gesagt, wir sind jetzt im utopischen Szenario. Ich sage nicht, dass es so kommen muss, ja, und ich weiß auch nicht, ob es so kommen wird, denn ich will da auch nicht so euphorisch sein. Aber wenn Sie nur überlegen, dass wir uns in irgendeiner Weise mit der ganzen Technik, die wir haben, uns vielleicht in 30, 40, 50 Jahren ein bisschen auch von dieser Welt wegbewegen können, dann werden Sie kein Rohstoffproblem mehr haben. Weil wir halt auf dieser Welt beschränkt sind mit unseren Rohstoffen, aber wenn sie nur in die Atmosphäre oder darüber hinaus fliegen, dann haben sie Energie ohne Ende den ganzen Tag, weil die Sonne da den ganzen Tag scheint. Und wenn sie dann überlegen, was im Endeffekt für Rohstoffe irgendwo im Weltall rumschwirren, dann ist es mit der Rohstoffknappheit auch vorbei. Wie gesagt, das ist sehr utopisch und sehr weit weg, aber das sind alles Themen, wo ich mir sage, schwierig. Und die Historie zeigt auch, Rohstoffe sind per se tot, sie unterliegen Preisschwankungen. Das heißt, ich brauche sie meines Erachtens im Vermögen nicht, weil ich den Preisschwankungen nicht unterliegen will oder weil ich die auch nicht prognostizieren kann. Ich brauche Produktivkapital und wenn ich ein bisschen Gold und Silber haben will, kann ich das machen, aber aus einem anderen Grund.
Also Industrierohstoffe machen in dem Sinn dann eigentlich weniger Sinn, sozusagen.
wenn ich in meinem Satellitendepot damit spekulieren will, dann kann ich das machen. Wir verbieten ja niemanden, was er macht. Wir sagen ja nur, seid ihr über die Konsequenzen bewusst, ja. Aber schauen Sie, eine Unze Palladium ist halt eine Unze Palladium. So. Und das heißt, der Wert ist das eine und der Preis schwankt. Die Preisschwankung ist unsinnig zu glauben, dass ich die prognostizieren könnte. Da kann ich Glück oder Pech haben. Wenn ich das machen will, dann habe ich meinen Spaß damit. Auf lange Sicht wird es mich wahrscheinlich Geld kosten. Was hilft mir aber die Unze, sagen wir, jetzt gehe ich wieder mal auf Gold, was hilft mir die Unze Gold, wenn ich sie in meinem Finanzprodukt im Portfolio habe, dann kann ich im Fall der Fälle nicht drauf zugreifen. Deswegen habe ich sie dann lieber physisch. Also bitte sehr simpel, sehr originär denken, überlegen, was ist der Wert für mich. Wo habe ich eine Wertveränderung zu erwarten? Das ist im Produktivkapital. Wo habe ich Preisveränderungen zu erwarten, die nicht prognostizierbar sind, von denen ich aber abhängig bin, wenn ich dort investiert bin? Dann kann ich andere Sachen machen, aber es ist nicht sinnvoll, meines Erachtens.
Also dieses Narrativ, was ja viele haben, jetzt vor allem aktuell irgendwie im Rohstoffsektor, dass gewisse Industriemetalle wie Lithium oder Kupfer eben sehr limitiert sind, aber eine viel höhere Nachfrage in der Wirtschaft besteht, das ist eigentlich irgendwo ein bisschen zu schwach, oder? Dieses Narrativ nur darauf, jetzt diese Rohstoffe zu kaufen, um zu hoffen, dass das irgendwann mal klarer wird im Markt und deswegen dann extreme Kurssteigerungen da kommen.
Naja, sagen wir mal, je extremer oder je klarer das Narrativ ist, umso eher sind die Preise drauf angepasst. Dann stellt sich ja wieder die Frage, weiß ich mehr als der Markt? Und ganz ehrlich, ich kann nicht mehr wissen als der Markt und Sie auch nicht. Und andere eben auch nicht. Also wir muss sich bitte von diesen Sachen lösen, dass man denkt, man ist irgendwie schlauer als der Markt. Der meines Erachtens erfolgreichste Investor ist einer, der gelernt hat, mit Demut umzugehen und eben nicht dieser Hybris auf den Leim zu gehen, dass er mehr wüsste als der Markt. Wenn wir mit erfolgreichen Unternehmern sprechen, die dann teilweise Exits haben aus den Unternehmen, dann ist es auch manchmal schwierig, ihnen beizubringen, dass eben auch der eigene Unternehmenserfolg zu einem nicht geringen Teil auch natürlich auf Glück beruht. Ja, sie können mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Talenten wahnsinnig vieles hinzutun, aber es gehört auch Glück dazu. Es gibt viele, viel schlauere, intelligentere Menschen als mich, die aber vielleicht nicht das Glück haben, mit zwei so guten Partnern in so einer Firma zu arbeiten und so nette Kunden zu haben. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass die schlechter sind als ich, aber da gehört einfach wahnsinnig viel Glück auch dazu. Und beim Kapitalmarkt ist es auch so. Ich muss mir im Klaren sein, was ist Glück und was ist Können und was ist halt im Endeffekt nur Logik und Rationalität. Und ich darf, wenn es um Steuerung vom Vermögen geht, darf ich mich nicht von Glück abhängig machen. Und ich darf mir eben nicht ein Können letztlich selber einbilden, was ich nicht haben kann, weil ich kann es halt nicht wissen, wie Preise sich entwickeln. Das kann halt keiner, das können die Professionellsten nicht. Und deswegen muss ich im Endeffekt auf das gehen, dass ich demütig daneben stehe und dass ich dann sage, ich hole mir dann sozusagen die Wertschöpfung, wenn ich sie brauche. Ich schaue, dass ich mein Vermögen bestmöglich daran partizipiere. Und wenn Sie auch anschauen, wie sich Unternehmen teilweise entwickeln, dann sind es auch interessanterweise tatsächlich auch viele Vorstände und Unternehmensführer, die selber auch sich dessen bewusst sind, dass sie einfach eine gute Arbeit machen müssen, dass sie aber auch demütig bleiben und dass sie im Endeffekt dann profitieren, dass sie einfach mit ihren Talente sauber einsetzen. Ja. Und im Kapitalmarkt selber kann ich selber ja nicht produktiv sein, da kann ich ja nur Aktien kaufen oder verkaufen in einem informationseffizienten Markt. Daraus entsteht keine Produktivität. Deswegen ist es einfach nur Glück, wie sich Preise entwickeln auf kurze Sicht.
Ja, ich glaube, da ist es immer wichtig, so ein bisschen, wie Sie schon gesagt haben, Demo zu haben. Ich fand da immer interessant die Wette, die Warren Buffett mal gegen, glaube ich, 5 oder 6 Hedgefondsmanager gemacht hat, dass sie es nicht schaffen, den S&P 500 outperformen über 3-4 Jahre. Und die machen ja wirklich nichts anderes, als sich den ganzen Tag Aktien anzuschauen und haben die besten Analysten, hat trotzdem am Ende nicht funktioniert. Dann würde ich sagen, die Zeit ist schon sehr weit vorangeschritten, aber dann guck mal einfach nochmal kurz auf das Musterportfolio. Ist es tatsächlich auch so ein Portfolio, dass wenn ihr einen Kunden habt bei euch im Family Office, dass das erstmal ein Grundgerüst ist wahrscheinlich, oder?
Genau, also da muss man auch wieder einen Schritt zurückgehen. Also eine Investition in den globalen Aktienmarkt ist im Endeffekt das Abfallprodukt der eigentlichen Arbeit. Ja, im Endeffekt geht es darum, das Gesamtvermögen mit den Mandanten zusammen zu steuern. Wir können das in aller Regel machen, irgendwie ab Vermögensgrößen, sagen wir im mittleren einstelligen Millionenbereich, weil wir auch nicht wollen, dass unsere Honorare zu sehr durchschlagen. So, das heißt, das Hauptaugenmerk ist erstmal das Gesamte anzuschauen, das Gesamte mit dem Mandanten zu begleiten und dann erst zu gucken, wie viel kann ich dann investieren, zum Beispiel Beispiel in die Anlageklasse des unternehmerischen Kapitals. Hängt ja auch davon ab, ob vielleicht noch ein eigenes Unternehmen vorhanden ist oder nicht. Das muss man ja hinsichtlich der Risikostruktur im Gesamtvermögen dann auch berücksichtigen. Aber wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, dass man eben einen Teil investieren möchte in den globalen Aktienmarkt, um das auch produktiv anzulegen, dann ist dieses Portfolio eins, was wir unseren Mandanten auch anbieten, wo wir sagen, wenn du eine ETF-Lösung haben willst, dann würden wir das wahrscheinlich so machen. Und wenn du eine andere Lösung haben willst, also wir können dann auch mit Indexfonds oder sowas arbeiten, mit institutionellen, wo man dann spezifisch vielleicht noch bestimmte Aktienmarktsektoren nochmal fokussierter investiert, also nochmal ein bisschen breiter, nochmal ein bisschen resilienter aufbaut, dann machen wir das auch anders. Aber das ist dann was, was mit dem Kunden abgesprochen wird. Aber das ist auf jeden Fall ein Portfolio, was ich für sinnvoll erachte, was ich auch, wo ich auch selber investiert bin in dem oberen. Das untere ist ein Portfolio, was sehr einfach mit drei ETFs aufgebaut ist, aber auch schon eigentlich sehr gut ist. Wichtig ist, investiert zu sein und vielleicht ein bisschen ausgewogener als der normale Markt, der dann doch immer wieder zu Extremen und Übertreibungen neigt.
Dann eine ganz spannende Sache, bestimmt auch für viele Zuschauer da draußen, jetzt im unteren Portfolio, dass Sie tatsächlich neben dem großen MSCI ACWI nochmal eine Position haben, ganz speziell für MSCI World Small Caps mit 15-25%. Also das sollte man wirklich machen, dass man den extra nochmal mit dazu nimmt, oder?
Genau, also IMI sind natürlich auch ein bisschen mittlere und kleine Unternehmen dabei, aber man kann meines Erachtens das auch nochmal ein bisschen höher streuen. Denken wir wieder letztlich an die Natur, wie die funktioniert. Im Endeffekt ist das globale Unternehmertum oder auch ein Wertpapierportfolio eigentlich was Organisches. In der Natur ist es auch so, kleine Pflanzen wachsen in aller Regel schneller als große Pflanzen oder nicht nur Pflanzen, sondern Organismen, haben aber auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, um irgendwo abzusterben. Das heißt, ich habe eine höhere Renditeerwartung kann ich haben. Ich habe aber natürlich ein höheres Risiko. Es gibt ja Renditeerwartung nicht geschenkt in aller Regel, außer vielleicht durch Diversifikation. Deswegen kann man sagen, man mischt es noch ein bisschen bei, genauso wie man dann eben bei den Small Caps ein bisschen die Quoten noch ein bisschen höher fährt. Wie gesagt, ein paar sind ja auch in dem IMI-Index drin. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Marktkapitalisierungsquoten sich jetzt über von Small Cap und IMI-Index überschneiden, aber man kann es ein bisschen höher gewichten, genauso wie man ja auch hier jetzt sagt, dass vielleicht Emerging Markets noch ein bisschen höher gewichtet sind, die sind ja eigentlich im FTSE All World auch mit drin, aber vielleicht eben nur aufgrund der Marktkapitalisierung, vielleicht kann man die auch noch ein bisschen höher gewichten und dadurch habe ich dann der USA auch wiederum geringer gewichtet, ja.
Auch noch ein Punkt, den ich sehr spannend beim letzten Mal fand, mit dem sogenannten Rebalancing, also immer wieder zu versuchen, in einem gewissen Turnus die Prozentsätze einzuhalten, dass man damit auch einen Effekt hat des antizyklischen Investieren. Könnt ihr da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen?
Genau, also gehen wir mal auf das obere Portfolio zum Beispiel. Das, was wir hier jetzt angegeben haben, sind jetzt bestimmte Bandbreiten für die Investition, die jeder für sich selber so ein bisschen wissen muss, wie weit möchte ich vom marktkapitalisierenden Index abweichen. Und das Schöne daran ist, wenn ich das dann einmal am Anfang festgezurrt habe mit einer Sollquote und ich beobachte das dann über die Monate, über die Jahre, wie sich diese Regionen zueinander in Relation entwickeln, dann kann man relativ rational und einfach sagen, okay, eine Region entwickelt sich zu einer anderen relativ besser oder schlechter und dementsprechend würde ich dann, wenn ich der Finanzmarktwissenschaft glauben will, würde ich dann in diesen Regionen, die sich in Relation zu den anderen tendenziell schlechter entwickelt haben, im Vergleich zur Sollstruktur eher nachinvestieren oder würde aus den Regionen eher entnehmen, wenn ich Geld brauche, wieder in meiner Gesamtvermögensstruktur, die sich halt besser entwickelt haben. Warum? Weil tendenziell eben die Preise dann teurer geworden sind in den Regionen, die sich in Relation besser entwickelt haben. Dem liegt zugrunde, dass man davon ausgehen kann, dass wenn Sie in die westliche entwickelte Welt schauen, dass Sie eigentlich bei den Unternehmen mit ungefähr gleichen Eigenkapitalrenditen rechnen können. Das heißt, Sie haben im Hintergrund ungefähr gleiche Wertschöpfung, Sie haben im Vordergrund aber sich verändernde Börsenpreise. Wenn die Börsenpreise jetzt viel stärker nach oben hinausschießen, als es die Wertschöpfung an sich eigentlich untermauern würde, dann kann man sagen, der Markt ist teurer geworden, dann deinvestiere ich eher. Wenn das andersrum ist, dann investiere ich eher. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen kontraindikativ. Wenn Sie jetzt zur Bank gehen oder zu einem Berater, dann würde der im Endeffekt wahrscheinlich eher versuchen, Ihnen ein Produkt oder ein Branchen-ETF oder irgendwas zu verkaufen, was sich ja besser entwickelt hat als der Markt, weil Sie ja dann sehen, oh, ich möchte an diesem Besseren partizipieren. Wenn Sie das so aufbauen, dann können Sie eigentlich rein rational sagen, ich investiere tendenziell in das, was sich relativ zu dem anderen schlechter entwickelt hat, was aber eine höhere zukünftige Renditeerwartung mit sich bringt, weil es vielleicht schlechter gelaufen ist, als es die Wertschöpfung an sich erwarten lässt. Das heißt, das gilt für die entwickelten Länder. Und dann haben wir noch die Emerging Markets. Und bei den Emerging Markets ist es so, dass ich natürlich andere politische Risiken habe und auch diese politischen Risiken sich auf lange Sicht in aller Regel über Eigenkapitalrenditen widerspiegeln müssen. Ganz einfach. Eigenkapitalrenditen sind ja die Kehrseite der Kapitalkosten von Unternehmen. Wenn ich jetzt Unternehmer bin in China und ich habe ein politisches Risiko, dann muss ich eben externen ausländischen Investoren höhere Renditeerwartungen versprechen. Ich habe höhere Kapitalkosten, dass sie mir überhaupt Geld geben, weil es könnte ja sein, dass ein politisches Risiko eintritt. So, wenn ich jetzt also breit gestreut investiere, dann kann ich sagen, ich überlege, was habe ich in den entwickelten Ländern, was habe ich in den Emerging Markets, und dann kann ich über die Zeiten sagen, was schlechter gelaufen ist, weil ich habe ein Ausfallrisiko in jedem einzelnen Markt, das ist bei null. Was schlechter gelaufen ist, reinvestiere ich. Was besser gelaufen ist, deinvestiere ich vielleicht, wenn ich Geld brauche, sonst nicht. Ich würde nicht anfangen, das Portfolio so zu rebalancieren, dass ich tatsächlich alle 3 Monate sage, ich verkaufe das, was gut gelaufen ist, und habe dann Steuern daraus und schichte das um, sondern ich würde es mit ruhiger Hand machen. Wenn ich Geld habe, was zufließt, versuche ich mit so wenig wie möglichen Transaktionen sozusagen in die Investition zu gehen, dass ich wieder nah an die Sollstruktur komme. Wenn ich Geld benötige aus dem Portfolio, dann versuche ich es da rauszunehmen, damit ich wieder mit wenigen Transaktionen so nah wie möglich an die Sollstruktur komme. Also die ganz einfache, klare Struktur, und die funktioniert langfristig. Also bis Anfang des Jahres 2025 zum Beispiel, die Jahre davor, haben wir bei unseren Mandanten, wenn Geld hinzugekommen ist, hauptsächlich in Europa investiert, in Emerging Markets, in Japan. Dann kam das Jahr 2025, wo auf Euro gerechnet, weil der Dollar ja so stark abgewertet hat, dann letztlich der amerikanische Aktienmarkt wirklich mies war. Dann haben wir gesehen, es hat sich gerechnet, weil im Endeffekt die anderen Märkte dann sehr viel besser gelaufen sind. Jetzt aktuell sagt die einfache Excel-Tabelle, naja, vielleicht sollte man wieder ein bisschen mehr in USA investieren. Die sind jetzt nicht unbedingt billiger geworden, die USA, aber aus Euro-Sicht eben schon, weil der Dollar eben für uns billiger geworden ist. Und deswegen kann man auch da wieder investieren. Das heißt, es ist völlig prognosefrei, geht auf Basis eines simplen Ansatzes, und er funktioniert halt. Ja. Mhm. Und wenn ich dann ein Portfolio habe, wie im oberen Bereich, wenn ich das mit den richtigen ETFs baue, dann lande ich da bei einer TER von 0,15%. Dann habe ich physisch hinterlegt, sagen wir mal, 7.500 bis 8.000 Aktien. Jeder einzelne dieser Indizes ist letztlich Kapital, nach Kapitalmarktgewichtung aufgebaut. Das heißt, ist alles günstig, physisch hinterlegt. Was will ich mehr? Das mache ich bei irgendeinem Neo-Broker, wo ich kaum Transaktionskosten habe, dann kann ich das sehr gut machen. Wenn mir das zu kompliziert ist, das oben, das Portfolio, dann mache ich es halt mit den 3 Fonds unten. Wenn mir das zu kompliziert ist, dann mache ich es halt mit einem. Ich würde dann wahrscheinlich was nehmen, was eben nicht 65-70% USA hat, sondern tendenziell eher weniger. Da muss man sich halt überlegen, welcher ETF global die Welt abbildet und ein bisschen tiefer geht und ausgewogener gestreut ist. Ja.
Müsste ja dann einer sein, der nicht nach Marktkapitalisierung geht, oder? Kenne ich jetzt gar keinen. Okay.
Genau.
Ja, super. Sehr cool. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie es uns mitgebracht haben. Und ja, Zeit ist vergangen wie im Flug. Wie gewohnt, sehr sachliche und rationale Einordnung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und war sehr lehrreich. Vielen Dank, Herr Fuchs, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und vielleicht können wir uns dann schon bald wieder sprechen.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Ich hoffe, dass vielleicht ein paar Denkanstöße dabei waren, und bin mal gespannt, ob auch sehr viele kritische und gute Kommentare dann unter dem Video stehen.
Schauen wir mal. Auf jeden Fall, die Zuschauer, lasst uns unten gerne in den Kommentaren darüber diskutieren. Wie immer aber gerne natürlich sachlich. Und dann schauen wir, dass wir alle das Beste aus unserem Kapital machen.
Super. Dankeschön.
Ja, liebe Zuschauer, das war das Interview mit Christian Fuchs. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihm so ist, lasst uns gerne ein Like da, Kanal abonnieren, falls ihr keine weiteren spannenden Videos mehr verpassen möchtet. Diskutiert gerne unten mit uns in den Kommentaren, was ist denn eure Meinung zu den ganzen Themen, die wir angesprochen haben. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns hier beim nächsten Mal wiedersehen bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin, ciao, ciao.